Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 13. April, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben.
Ja, liebe Frau Kneißl, ich freue mich schon sehr auf unsere weitere Podcast-Folge und wir haben auch heute wieder viele spannende Themen. Zum einen werden wir den Handelskrieg zwischen den USA und dem Westen sowie China genauer unter die Lupe nehmen. Neue Entwicklungen im Streit um das Atomprogramm des Iran rund um den Besuch von Netanyahu in den USA erläutern. Und zum Abschluss werden wir heute noch einen Blick in meine Heimat nach Deutschland werfen, denn dort sind die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU zu einem erfolgreichen Ende gekommen. Auf über 140 Seiten hat man sich dort im Kern geeinigt auf die wesentlichen auch außenpolitischen Ziele für die nächsten 4 Jahre und was das auch für die deutsch-russischen Beziehungen und den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs bedeutet, das werden wir hier heute in unserer neuen Folge besprechen. Aber zunächst, Frau Kneißl, ich erreiche Sie heute wieder im kleinen russischen Dorf. Sie waren jetzt diese Woche, hatten Sie wieder eine etwas entspanntere Woche hinter sich. Also zum einen, wie war Ihre Woche? Wie geht's Ihnen? Und was gibt es Neues aus dem kleinen russischen Dorf zu berichten, Frau Kneißl?
Gott sei Dank, wie man hier sagt, das Slava Bogu, es ist alles in Ordnung in unserer kleinen Welt. Man hatte den Eindruck, in der großen, weiten Welt droht eine Apokalypse, zumindest das Papiergeld stürzt ab. Hier ging das Leben weiter, kleine Katzen wachsen, Schweine werden geboren. Es war ein Wintereinbruch und den haben wir eigentlich auch gut hinter uns gebracht. Also ein paar Tage war es wirklich eisig mit Schneesturm wieder, aber mittlerweile dringen die ersten Pflanzen und das frische Gras doch so durch die Erde. Und es ist Frühling. Ich habe viel hier zu Hause gearbeitet, um 10 intensive Tage zwischen St. Petersburg und Veliki Novgorod vorzubereiten, wo ich einige Lehrveranstaltungen und Seminare habe. Und ja, also in unserer kleinen Welt, glücklicherweise, geht das Leben weiter.
Und Sie haben es jetzt eben schon gesagt, Sie werden dann nach Veliki Novgorod reisen. Das liegt im Südosten von St. Petersburg, ist einer der ältesten Städte Russlands, wie ich jetzt gelesen habe. Stammt noch aus der Zeit des Kiewer Russ, ist über 1000 Jahre alt, hat aktuell, wenn ich das richtig sehe, hier knapp 250.000 Einwohner oder, nein, Entschuldigung, 220.000 Einwohner, also nicht ganz eine Viertelmillion. Vielleicht können Sie ein paar Sätze zu dieser historischen Stadt und ihrer Bedeutung sagen, Frau Kneißl.
Ja, sehr gerne. Ich habe Veliki Novgorod als Touristin letztes Jahr im Mai mal besucht. Da habe ich mir Peskow und Veliki Novgorod angesehen, weil ich eben damals noch in St. Petersburg wohnte. Und was Sie eben beschrieben, ja, es ist die älteste Hauptstadt. Russland hat ja mehrere Hauptstädte. Es gibt das St. Petersburg, es gibt Moskau, es gibt Wladimir östlich von Moskau. Also im Laufe seiner Geschichte hat Russland sozusagen mehrere Kapitalen gehabt und hat. Und diese Stimmung in einer Stadt, die mal Hauptstadt war, wie Wladimir oder Veliki Novgorod, das spürt man. Und es gibt ja diesen historischen Streit rund um Kiewer Russ und wohl ist die Wiege Russlands, aber wenn man es sozusagen wirklich archäologisch und chronologisch genau nimmt, dann hat vieles in Veliki Novgorod begonnen, bevor es dann weiter nach Kiew und dann eben in andere Landesteile ging. Veliki Novgorod ist eine schöne alte Stadt, auch mit einem Kreml, also einer befestigten Verwaltungszentrale, die so über 1000 Jahre zurückreicht. Willigi Nowgorod war während des Zweiten Weltkriegs Schauplatz gewaltiger Massaker, die dort die deutsche Wehrmacht beging. Und Willigi Nowgorod ist eine aufstrebende Stadt im Sinne auch von akademischem Leben. Also die Universität, mit der ich dort in Kontakt bin, hat einen sehr großen neuen Campus gebaut mit vielen interessanten Lehrgängen, auch im Bereich Digitalisierung. Da sind einige russische Unternehmen dort auch sehr engagiert. Und ich habe dort bereits zweimal Vorträge gehalten und werde nächste Woche auch wieder eben zwei Tage unterrichten, was mich sehr freut, weil, wie ich immer wieder sage, in den Regionen ist eine andere Stimmung unter dem im Auditorium. Und auch in Willigi Nowgorod, was sozusagen unter Anführungszeichen russische Provinz ist, es ist ein relativ hoher Anteil an internationalen Studenten. Als ich im Oktober letzten Jahres dort war, traf ich sehr interessierte junge Leute aus Südasien, also von Indien über Nepal bis hin Sri Lanka, Nordafrika. Es waren einige perfekt englisch sprechende junge Frauen aus Marokko und Algerien. Also man ist in der russischen Provinz, aber hat ein internationales Publikum und das macht einen gewissen Charme aus.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, da sind wir dann hier in dem Podcast sehr gespannt, was Sie nächste Woche zu berichten haben von Ihrem Besuch in dieser historischen Stadt Russlands. Und ja, jetzt lassen Sie uns auch gerne einsteigen mit den geopolitischen Entwicklungen der vergangenen 7 Tage, denn es war wieder einiges los und das Thema bleibt auch weiterhin, das Thema Nummer 1 bleibt auch weiterhin der Handelskrieg zwischen den USA und, ja, man kann schon fast sagen, der ganzen Welt. Jetzt sind am Mittwoch die ersten sogenannten reziproken Zölle auf Dutzende Länder in Kraft getreten, darunter unter anderem auch massive Zölle in Höhe von 145% auf chinesische Waren. China hat dann als Spiegelmaßnahme Zölle auf amerikanische Einfuhren um weitere 50% erhöht und sie liegen jetzt aktuell bei 84%. Ja, damit hat jetzt Donald Trump seinen globalen Handelskrieg nochmal vertieft, obwohl er sich auf Verhandlungen mit einigen Ländern vorbereitet. Jetzt hat das chinesische Handelsministerium am Mittwoch sich auch dazu geäußert. Sie sagten, in einem Handelskrieg gibt es keine Gewinner. Die Regierung wird niemals zulassen, dass die legitimen Rechte und Interessen des chinesischen Volkes verletzt werden. Oh ja, und auch die Europäische Union, die mit 20% Zöllen jetzt konfrontiert ist, plant Vergeltungsmaßnahmen. Ab Dienstag sollen dann unter anderem US-Jeans und US-Motorräder mit höheren Zöllen belegt werden. Und am Mittwoch hat Donald Trump jetzt angekündigt, die reziproken Zölle sowie die allgemein 10%. Einfuhrzölle für 90 Tage auszusetzen. Für mehr als 75 Länder, die sich an die USA gewandt hätten, um zu verhandeln, kündigte Trump diese 90-tägige Pause an. Während dieser Zeit soll ein deutlich reduzierter Zollsatz von 10% gelten. Diese Regelung gilt allerdings nicht für China. Ja, und das Ganze hat für ein Erdbeben an den globalen Börsen auch geführt. Der S&P 500 Aktienindex in den USA hat jetzt seit der Einführung der Trump-Zölle fast 6 Billionen US-Dollar verloren. Das ist der größte Viertagesverlust seit der Einführung des Leitindex in den 1950er Jahren. Der japanische Nikkei ist um 3% gefallen und auch die südkoreanische Währung ist in einem 16-Jahrestief. Frau Kneißl, Jetzt ist es knapp eine Woche her, dass es verkündet worden ist, dass diese Strafzölle eingeführt werden. Wie ist denn jetzt Ihr Resümee? Wie strategisch durchdacht halten Sie Trumps Zollpläne? Wird er da damit tatsächlich seine Ziele erreichen, die US-Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen? Wie klug halten Sie dieses ganze Manöver von Donald Trump? Und wie schätzen Sie in diesem Zusammenhang natürlich auch diesen offenen Handelskrieg jetzt zwischen den USA und China ein, Frau Kneißl?
Ja, vielen Dank. Es war eine Woche, würde ich mal sagen, der kollektiven Hysterie. Die Börsen haben Jojo gespielt. War am Freitag, heute vor einer Woche, der sogenannte Black Friday. So sprachen viele Analysten dann am Montag von einem Panic Monday, also von einem Montag der allgemeinen Panik. Und egal, welchen Sender man einschaltete, also man sah dann nur so rote Pfeile auf diversen Börsen, eben von Ost nach West. Und einige Leute verloren viel Geld, einige Leute machten dann offenbar auch wieder einiges Geld, als zwischen Mittwoch und Donnerstag dieser Woche die Zölle zunächst für einige Staaten, die nicht reagiert hatten, mit Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt wurden. Dann in den Nachtstunden europäischer Zeit hieß es, es würden fast auf alle diese Zölle ausgesetzt werden, bis auf eben die Volksrepublik China. Ich würde sagen, es war Verwirrung pur, Chaos. Die Schlagzeilen widersprachen sich teilweise, weil die Nachrichtenagenturen kaum nachkamen, um die Dinge sozusagen richtig darzustellen, weil wirklich auch niemand wusste, was so wirklich Stand der Dinge war. Und ich habe am Montag einen Kommentar für Vedomosti verfasst. Das ist eine russische Wirtschaftszeitung, für die ich regelmäßig Kolumnen schreibe. Und die trägt den Titel, sie ist dann gestern erschienen, weil es war, wir haben auch nicht genau gewusst sozusagen, was ist jetzt Stand der Dinge. Und ich habe dann den Artikel einmal nochmals umgeschrieben. Aber meine Hauptaussage ist geblieben, nämlich als die Europäische Union noch an ihren Zöllen festhielt, das hat sich dann am Donnerstag geändert, war eine gewisse Unstimmigkeit zwischen Kommission und Mitgliedstaaten. Die Kommission wollte viel härter vorgehen, die Mitgliedstaaten, vor allem die Weinproduzenten, haben gesagt, bitte, wir können den Bourbon Whisky nicht auf diese Zollliste geben, weil das macht, also unsere Weinausfuhren, betrifft unsere Weinausfuhren dann in die USA. Und ich habe dann den Artikel genannt, ja zu Bourbon Whisky, nein zu Coca-Cola. Warum? Weil zum Beispiel in Wien, in einem großen Boulevardmedium unter Beteiligung namhafter Wirtschaftsprofessoren doch wirklich debattiert wurde, sollte man nicht auf US-Produkte wie beispielsweise Coca-Cola verzichten und lieber die Kopiemarke vom Discounter kaufen, sozusagen aus patriotischen Gründen. Und ich kenne eine solche Debatte aus Russland nicht. Also in unserem kleinen Magazin Produkte, das ist hier der Krämerladen im Dorf, kann ich das Original Coca-Cola kaufen. Und wir wissen, Coca-Cola ist die US-Marke, die Trademark schlechthin. Die steht für die USA. Und es gibt viele dieser nachgemachten Cokes, die im Handel sind. Mich erinnert diese Debatte, die da teilweise in Wien geführt wird, an das, was ich aus der radikalen Islamistenszene Ägypten kenne, wo nämlich in den 80er Jahren bereits davon abgeraten wurde, die imperialistische Coca-Cola-Marke zu trinken und man möge doch besser zum Mecca-Cola greifen. Also wenn es dann heißt, ja, lassen Sie im Supermarkt das Coca-Cola beiseite, greifen Sie zur Discount-Marke, welches Discount das auch immer, dann ist da irgendwie etwas Falsches im Gange oder etwas Seltsames, etwas Bizarres im Gange. Und das war sozusagen der Auslöser für mich, warum ich diesen Kommentar in diese Richtung so benannte. Was die grundsätzliche Situation jetzt in diesem Handelskrieg anbelangt, dann lassen Sie mich Folgendes noch einmal in Erinnerung rufen, was wir letzte Woche auch besprachen. Donald Trump und seine Leute blicken ausschließlich auf den Warenaustausch. Und Hier ist, wenn man sozusagen die blanken Zahlen der Waren sieht, ja, ein großes Handelsdefizit zwischen beispielsweise USA und Deutschland, USA und EU. Die USA sind der wichtigste Exportmarkt aus deutscher, aus EU-Sicht. Europa wiederum ist nicht so wichtig aus US-amerikanischer Sicht. Deren wichtigsten Handelspartner sind Mexiko, Kanada und China an dritter Stelle. Aber worauf beispielsweise die Europäer nicht verzichten können, das sind US-Serviceleistungen, vor allem im IT-Sektor. Werden jetzt die Europäer Microsoft boykottieren? Werden sie keine Updates mehr mit US-amerikanisch lizenzierter Software machen, ob ihre Excel-Sheets, ob ihre PowerPoints, was auch immer? Wird das Apple-Update verrechnet werden über Zölle? Ja, Frau Baerbock hat in einer ihrer letzten Aussagen noch Ähnliches sozusagen vorgeschlagen. Was passiert mit Visa und Mastercard? Frau Lagarde von der Europäischen Zentralbank hat anklingen lassen, die Europäer mögen doch ihre eigenen Kreditkarten kreieren. Was ist mit dem SWIFT als solchen? Ja, wird man auf den freiwillig verzichten? Den Russen hat man ihn sozusagen weggenommen. Das sind alles Fragen, die in diesem, sagen wir mal, Handelskrieg, der kurz verkündet und dann wieder abgeblasen wurde, was Washington-Brüssel anbelangt, offene Fragen sind, aber sie zeigen eigentlich die große Verwirrung, das Chaos und sozusagen auf den Punkt gebracht, die EU wird nicht auf US-amerikanische Dienstleister im Finanzsektor, im digitalen Bereich verzichten können. Sie haben es bis heute nicht geschafft, ein Alternativsystem zum SWIFT auf die Wege zu bringen. Das war an sich ein Anliegen seit 2008. Das hat Jean-Claude Juncker damals schon einmal vorgeschlagen. Daraus wurde nichts. Ich nehme an, die USA haben das auf ihre Weise zu unterbinden gewusst. Und ja, ich würde mal sagen, die Europäische Union steht ziemlich betropst da, weil es hat sich eines ganz klar gezeigt. Es gibt gar nicht so viel Waren, auf die jetzt die Europäische Union wirklich verzichten oder sozusagen, wo sie den USA wehtun könnte. Sie haben es in ihrer Frage genannt, Harley Davidson. Ich bin dann auf den Bourbon Whisky eingegangen, auf den man sozusagen keine Zölle geben wollte. Für die EU sitzt man hier am schwächeren Ast, weil die USA einfach als Automarkt, als Exportmarkt so wichtig sind, dass es eine Einbahnstraße ist und die EU sich selbst hier nur selbst wehtut. Wenn wir jetzt auf die andere Front hinblicken, die ja aufrecht geblieben ist, vorerst als, wenn man so sagen will, als heiße Front, Washington-Peking, dann ist auch hier ein Problem für die EU, weil gewisse Billigwaren made in China, von Elektronik bis zu Billigwaren sind es nicht, es ist mittlerweile Hochtechnologie, aber sagen wir mal, die günstiger sind, als wenn sie jetzt made in the USA oder made in France oder wo auch immer sind. China wird diese Waren, die jetzt nicht mehr in die USA exportiert werden können oder die man nicht mehr exportieren will, werden sie auf anderen Märkten sozusagen absetzen müssen. Und das könnte sehr wohl der europäische Markt sein. Also für europäische Produzenten, gerade auch im Autosektor, stellt sich jetzt hier eine andere Gefahr, nämlich mit dem Wegbruch des US-amerikanischen Absatzmarktes werden viele Exportgüter, und ich wiederhole mich hier vor allem im Mobilsektor, das ist vom Auto bis zum Motorrad, bis zum E-Bike und so weiter, dann eben möglicherweise der europäische Markt, womit man mit Dumpingpreisen natürlich auch europäischen Herstellern sehr wehtun kann. Das heißt, die Sache ist in keiner Weise gegessen aus EU-Sicht. Wir sind mittendrin. Und solange auch diese Auseinandersetzung Peking-Washington andauert, sind viele Unwägbarkeiten für die EU vorhanden. Ihre Frage war, dringt Präsident Trump mit dieser gesamten Vorgangsweise wirklich durch? Schadet oder nützt er der US-Wirtschaft? Schwer zu sagen. Also ich glaube, eines ist in dieser Woche der kollektiven Hysterie ziemlich klar geworden. Wir haben einen sogenannten Papiermarkt und wir haben einen physischen Markt. Und diesen Papiermarkt, der eben der Finanzbewertung, ist einer, der sich schon seit vielen Jahren abgekoppelt hat auf seine Weise, wo innerhalb von Tagen Milliarden verdient werden können, Milliarden aber auch verloren werden können. Und da zeigt sich eine gefährliche Künstlichkeit auch eines Marktes. Und eine andere Frage, die jetzt in den USA heute an diesem Freitag auch heftig diskutiert wird, ist, inwieweit Trump selbst und viele seiner Leute vielleicht durch Insider-Trading Geld verdient haben, weil mit diesem kurzfristigen Absagen wiederum der Tarife sind die Börsen wieder hochgegangen. Also es ist ein Papiergeld und ein Paper Oil Market, der Jojo spielt.
Mhm. Ja, und wie Sie richtig gesagt haben, es ist diese kollektive Hysterie an den Märkten und natürlich auch im Volke, in der Gesellschaft zu erkennen. Keiner weiß so genau, was uns jetzt hier eigentlich droht. In Deutschland gehen die Debatten dahingehend, dass hier eine weitere verstärkte Rezessionsgefahr ausgerufen wird. Die Inflation soll wieder im großen Stile zurückkehren. Die Verbraucherpreise sind hier schon spätestens seit der ausgerufenen Zeit Wende mit dem 24. Februar 22 enorm angestiegen. Und die Frage, die sich natürlich stellt, wo führt das alles hin? Und ich habe mir hier jetzt nochmal ein skurriles Zitat von Donald Trump rausgesucht, was er bei einer Rede in Washington gesagt hat. Dort behauptete Trump, ich zitiere ihn einmal, diese Länder rufen uns an. Sie küssen mir den Arsch. Sie brennen darauf, einen Deal zu machen. Bitte, bitte, Sir, machen Sie ein Geschäft. Ich werde alles tun, Sir. So Trump wörtlich bei dieser Rede in Washington, was ja wahrscheinlich auch zeigt, wenn es denn wahr ist, ja, das weiß man bei Donald Trump nie so genau, wie viel davon wahrscheinlich auch etwas überzogen und übertrieben dargestellt wird. Aber dennoch zeigt es auch, was Sie eben gesagt haben, dass wir Europäer hier auf dem schwachen Ast sitzen, die USA am längeren Hebel sitzen. Und viele sprechen jetzt ja auch davon, zumindest hatte Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, ja auch anberaumt, dass man sich darauf einigt, zumindest Industriegüter wie beispielsweise Autos nicht in diesem Umfang zu besteuern. Das hat Donald Trump dann jetzt zu Beginn der Woche abgelehnt. Da sagte er, das sei kein guter Deal, das sei kein guter Kompromiss. Aber dennoch die Frage, die jetzt auch unter vielen Wirtschaftsexperten geführt wird, ob das auf die lange Frist gesehen dazu führen könnte, dass womöglich die Zölle komplett abgeschafft werden. Elon Musk hatte ja auch in einem öffentlichen Statement gesagt, dass er als einer der wichtigsten, engsten Berater von Donald Trump Zölle generell ablehnt und sich dafür einsetzen würde, dass man möglichst Zölle komplett abschafft. Das Ganze wurde ja damals auch schon mal verhandelt in diesem TTIP-Abkommen. Also Frau Kneißl, auf die lange Frist gesehen, halten Sie es für möglich, dass man sich da, und vielleicht ist das ja auch das Kalkül von Donald Trump, vielleicht können Sie auch da nochmal drauf eingehen, dass jegliche Handelsschranken eigentlich fallen und man sich auf ein neues Freihandelsabkommen im Geiste von TTIP womöglich einigt. Also was sind da Ihre Gedanken dazu? Halten Sie das für möglich oder glauben Sie, dass tatsächlich Donald Trump jetzt auf diesen Kurs der Deglobalisierung setzt und damit im Endeffekt, er hat das jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, zumindest mal nicht abstreiten kann, dass diese Zölle auch langfristig Bestand haben werden?
Soweit ich mir zugetraue, Donald Trumps Motivation hier vielleicht entschlüsseln zu können, Folgendes. Donald Trump möchte das Handfeste. Er möchte etwas sozusagen wirklich, das zum Angreifen, als zahlenmäßig festzumachen ist. Und daher war auch seine erste Reaktion auf dieses Angebot aus Brüssel, na, dann machen wir alles zum Nulltarif. Er hat ja gesagt, das ist nicht genug. Ihr kauft jetzt mal für die nächsten Jahre US-Energie im Umfang von 365 Milliarden Dollar ein. Also das war sozusagen dann sein Gegenangebot. Und er will einfach etwas Handfestes haben. Er möchte nicht sich hier in eine Limbo-Situation begeben, wo es dann heißt, okay, 0-0, die Welthandelsorganisation soll mit ihren Schiedsgerichten und so weiter über Handelsdispute entscheiden. Das alles ist nicht seine Welt. Er glaubt an das rein Bilaterale, wo man knallharte Zahlen, Fakten vorweisen kann. Und daher war eben auch seine erste Reaktion auf Brüssel, machen wir zum Nulltarif, reicht nicht aus. Und ich würde sagen, es wird auf längere Sicht das Interesse der US-Wirtschaft sein, den eigenen Markt zu schützen. Dadurch, dass ja auch die US-Wirtschaft sich jetzt wahrscheinlich neu umstellt, aufstellt, also nach Jahrzehnten der wie sagt man da auf Deutsch, der Delokalisierung, ich glaube, das ist nicht das richtige deutsche Wort, also das Outsourcing, das Weg, das Übersiedelns von Produktionsstätten, das hat ja in den 70er Jahren begonnen, damals mit der Textilindustrie, das hat sich dann im Stahlbereich und so weiter fortgesetzt. Heute ist es im deutschen Sektor der Petrochemie ganz klar, dass aufgrund von nicht mehr leistbarer Energie die Petrochemie auch ausgewandert ist, beispielsweise nach Nordamerika. Jedenfalls dieses Outsourcing, diese Delokalisierung von Produktionsstätten, das hat in den USA in den 60er, 70er Jahren begonnen. Da ist man sozusagen zuerst nach Mexiko gegangen, wo es billiger war zum Produzieren. Dann kam mit der Öffnung der Volksrepublik China unter Deng Xiaoping ab 1979, dieser großen Öffnungspolitik, da kamen die ersten großen Auslagerungen in Richtung China. Dann irgendwann wurden die chinesischen Produktionsstätten zu teuer oder politisch zu sensibel und man ist nach Vietnam, Indonesien und so weiter gegangen. Immer mit der Textilindustrie. Ich glaube, jeder, der ein Stück Gewand kauft, der wird sehen, es ist dann irgendwo aus Made in China, wurde Made in Vietnam, wurde Made in Indonesia. Und wenn jetzt die USA Industrie zurückholen will und dieses Backsourcing, Backshoring, das hat ja schon vor einiger Zeit begonnen. Das hat mit Apple, die gesagt haben, wir machen jetzt in Arizona unsere neue Produktionsstätte auf. Man will Produktion in die USA zurückholen. Das Problem, das sich hier aber stellt, ist die Löhne. Die sind höher. Das heißt, wenn ich jetzt ein Apple iPhone, das designed in California, aber assembled in China ist, zurückhole und auch das Assembling in den USA mache, dann muss ich wahrscheinlich $1,000 draufschlagen, weil die Löhne einfach höher sind, die Abgaben. Und ist dann ein iPhone, das jetzt schon vielleicht um die $1,300 kostet, bei $2,400 noch zu verkaufen? Vielleicht. Für einige sicher. Also das sind Fragen, die sich stellen. Und in dieser Umbruchszeit, und das meint Donald Trump ziemlich ernst, und ich würde sagen, das wird auch ein nachfolgender Präsident aus seinem Lager in diese Richtung fortsetzen, wenn man sich vielleicht einen J.D. Vance ansieht, der ja sehr, sehr aktiv ist als Vizepräsident, er ist täglich präsent, dann geht es in diese Richtung, die USA wieder zu einem industriellen Powerhouse zu machen. Also dort, wo sie in den 1950er Jahren standen. Und es sind die höchsten Zölle, die seit 1909 verhängt wurden. Für Trump und für viele um ihn herum ist das ein ganz, ganz wesentliches Thema, diese Reindustrialisierung der USA. Elon Musk mag das anders sehen. Elon Musk leistet sich gerade sozusagen einen ziemlich offenen, brutalen Streit mit einigen der Wirtschaftsberater wie Peter Navarro, was dann wieder von den anderen himmlisch beäugt wird. Aber in meinen Augen ist nach dieser vorläufigen Woche das Chaos der kollektiven Hysterie noch nichts zu Ende. Es ist nichts ausgesessen, weil wir haben jetzt eine Panikwoche im Papiermarkt erlebt, ja, also wo rein die finanzielle Bewertung von Papieren rauf und runter ging. Aber das eigentlich Interessante und Entscheidende wird ja dann der wirklich physische, also der reale industrielle Markt sein. Und eine Reindustrialisierung der USA wird wahrscheinlich in einer ersten Phase nur mit einem gewissen Protektionismus einhergehen.
Mhm. Ja, und welche Folgen dieser Protektionismus dann eben auch auf die lange Frist haben wird, das werden wir auch hier, Frau Kneißl, in unserem Podcast jetzt weiter mitverfolgen. Aber lassen Sie uns vielleicht auch nochmal den Blick etwas weiten und darauf schauen, was da ja jetzt in Nahosten weiter vor sich geht. Denn wir bleiben zunächst nochmal bei Donald Trump. Er hat jetzt ja am Montag den israelischen Premier Netanyahu in Washington im Oval Office empfangen und vor Journalisten erklärte dann Donald Trump, dass aktuell direkte Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über das iranische Atomprogramm geplant wären. Er sagte dazu, wie immer, etwas zweideutig: Ich denke, wir sind uns alle einig, dass eine Einigung besser wäre, als das Offensichtliche zu tun. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert zu den Äußerungen Trumps, dass dieser den Iran eindringlich warnte, dass das Land im Falle eines Scheiterns der Gespräche in großer Gefahr sei. Und ja, die iranische Seite reagierte jetzt auch schon über ihren Außenminister, der am Dienstag bei Twitter bestätigte, dass die USA und der Iran am Samstag auf der arabischen Halbinsel im Oman indirekte Gespräche auf hoher Ebene führen werden. Ja, Frau Kneißl, wie hoch halten Sie aktuell die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Länder, die USA und der Iran, bei diesem seit ja schon fast seit Jahrzehnten verhandelten Atomprogramm zu einer Lösung kommen? Halten Sie das für wahrscheinlich? Und wie wahrscheinlich halten Sie denn da auch diese Drohungen von Donald Trump, dass bei einer Nichteinigung tatsächlich militärische Schritte unternommen werden? Es gibt einige Überlegungen auch von Militärexperten, die sagen, im Mai könnte es schon soweit sein, dass die USA den Iran angreifen. Also wie realistisch halten Sie diese Vorstellung zum einen, und zum anderen, wie wahrscheinlich halten Sie es, dass man sich da in diesem Streit rum und das iranische Atomprogramm auf eine Lösung einigt, Frau Kneißl?
Ja, Donald Trump hat das sozusagen fast beiläufig gesagt, während Benjamin Netanyahu neben ihm saß, und man hat in dem etwas überraschten Gesichtsausdruck von Netanyahu dann doch auch vielleicht nachvollziehen können, das war eine Überraschung. Also offenbar war nicht in den israelischen Kreisen so klar bekannt, dass auf omanische Vermittlung hin es neuerlich zu Direktgesprächen zwischen Washington und Teheran kommen wird. Weil das letzte Mal, dass es diese Direktgespräche gab, das war zwischen 2013 und 2015, damals unter der Obama-Administration. Und das wurde in Genf im November 2013 damals verkündet. Ich erinnere mich sehr wohl an den Aufschrei, der damals in Israel erfolgte und auch in einigen arabischen Staaten. Kommt gar nicht in Frage, das geht nicht, wir können nur die US-Amerikaner mit den Iranern direkt verhandeln. Wir hatten damals eine etwas andere Situation. Wir hatten den iranischen Außenminister Javad Zarif, seines Zeichens sehr US-amerikanisch geprägt. Seine Kinder, glaube ich, haben auch in den USA studiert. Er selbst spricht exzellentes Englisch mit texanischem Akzent. Und John Kerry auf der anderen Seite, die beiden Herren konnten perfekt miteinander. Ja, also da war eine persönliche Chemie, die diese Gespräche auch sehr, sehr gut vorantrieb. Es wurde ein Abkommen ausgehandelt, das hochtechnisch war, das sich über einige hundert Seiten hinzog. Und aus diesem Abkommen stiegen dann die USA 2018 unter Donald Trump aus. Das hatte zur Folge im Iran, dass man sich gesagt hat, mit den USA kann man keinen Handel machen, die sind nicht vertragstreu. Mittlerweile sind das ja nicht nur die USA, das sind ja auch Deutsche und so weiter, wie man gesehen hat im Zuge der Sanktionen gegen Russland. Jedenfalls, wir haben eine andere Situation als 2013, 2015. Wir haben eine Regierung in Teheran, die zweifellos ihre Probleme hat. Das hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, was in Syrien und im Libanon passierte, nämlich der Sturz Assads. Und Syrien war eine wichtige Drehscheibe für iranische Außenpolitik in viele Richtungen. Die mehr oder weniger Zerstörung der Hisbollah im Libanon, also das alles sind gewaltige Rückschläge. Auch im Irak tut sich vieles, was Teheran, würde ich sagen, eher zum Nachteil gereicht. Das heißt, die aktuelle iranische Regierungsebene, die ja auch einen Präsidenten vor 1,5 Jahren verlor, und der jetzige Präsident ist sicherlich nicht das Kaliber, das bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommene. Wir haben eine andere Situation. Und morgen am Samstag, also wir sprechen ja bekanntermaßen am Freitag, soll es in Oman zu einer solchen Begegnung auf Außenministerebene kommen. Die omanische Diplomatie ist exzellent. Die haben schon sehr, sehr vieles vermittelt, von Kriegsgefangenenaustausch bis zu eben derartigen großen Treffen und Durchbrüchen. Es war zur Anmerkung auch noch zur Erinnerung der Oman, der den Durchbruch vermittelte zwischen Saudi-Arabien und Iran, dass es hier wieder zu einer diplomatischen Beziehung gekommen ist vor 1,5 Jahren. Also die omanische Diplomatie weiß hier schon sehr, sehr viele Dinge sozusagen ins Rollen zu bringen. Nur Stand der Dinge ist, Trump sagt, es sind Direktgespräche und wir werden sozusagen innerhalb eines Vormittages die Sache lösen. Er hat da immer seine sehr speziellen Ansichten, was den Zeithorizont anbelangt. Die iranische Seite sagt, es sind keine Direktgespräche und das alles wird viel länger dauern. Also wie man nun aus diesen unterschiedlichen Interpretationen rauskommt und ob dann nach einem Vormittag der Gespräche ohne konkrete Ergebnisse Washington zum Angriff gegen den Iran ist, ich weiß es nicht. Ja, ich versuche mir jetzt vorzustellen, ob es wirklich im Sinne Washingtons ist, sich hier eine neue Front aufzumachen und dass man sozusagen jetzt mit großen Kalibern, mit großen Geschützen im Iran auffährt. Diese Drohungen, diese Geräuschkulisse habe ich im Ohr seit über 20 Jahren. Und meines Erachtens gab es Situationen, wo wir schon näher an einer direkten Auseinandersetzung waren als heute. Also ich bin ja grundsätzlich nicht wirklich ein Optimist, ich bin eher ein Skeptiker. Aber ich würde jetzt mal heute hier die optimistische Aussage machen, wenn Sie wollen, und sagen, nein, es wird nicht zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran kommen. Aber ich glaube auch nicht, dass diese Gespräche im Oman jetzt wirklich den Durchbruch zu einem neuen Nuklearabkommen geben werden, weil dafür ist einfach auf iranischer Seite viel zu viel Skepsis da, ob das wirklich was bringt. Und mittlerweile haben die Iraner ja auch mit den Sanktionen wirklich leben gelernt und exportieren ihr Erdöl und Erdgas, ob in Richtung China oder wo auch immer hin, ohne Probleme. Also die Iraner sind jetzt nicht wirtschaftlich so außer Puste, wie sie das vielleicht noch vor 20 Jahren waren.
Mhm. Ja, und dieses Treffen zwischen Netanyahu und Donald Trump hatte dann natürlich auch noch andere Themenfelder mit dabei. Und eines war natürlich auch der Krieg in Gaza. Und darüber sprachen die beide unter anderem auch über diesen jüngsten Bruch der noch unter der Mithilfe der USA verhandelten Waffenruhe im Gazastreifen, diesen Bruch der der Waffenruhe durch Israel, den ließen Trump und Netanyahu unkommentiert. Stattdessen wiederholten beide ihre gemeinsame Vorstellung einer sogenannten Sicherheitszone in Gaza unter israelischer und US-amerikanischer Militärkontrolle, was praktisch einer Annexion des palästinensischen Gebietes gleichkäme. Der bereits ja damals zu seinem Amtsantritt von Trump geäußerte Vorschlag war damals von den Palästinensern als auch von arabischen Staaten scharf kritisiert worden. Die Menschen in Gaza sollen diesem Plan zufolge ja auf umliegende Staaten umgesiedelt werden. Und während dieses Treffens hat auch US-Präsident Donald Trump erneut seinen Anspruch auf den Gazastreifen erhoben. Er sagte wörtlich, das ist ein unglaublich wichtiges Stück Grundbesitz. Es wäre Trump zufolge eine gute Sache, eine Friedenstruppe wie die Vereinigten Staaten dort zu haben, die den Gazastreifen kontrolliert und besitzt. Netanyahu wiederum sagte, dass die Menschen in Gaza frei entscheiden können sollten, wohin sie gehen wollen. Denn wenn sie gehen sollen, so Netanyahu, dann sollte Präsident Donald Trump seine kühne Vision vorstellen. Und er sagte weiter, wir haben heute auch über Länder diskutiert, die bereit wären und die bereit sind, Palästinenser aufzunehmen, wenn diese sich dafür entscheiden. Ja, Frau Kneißl, was sagen Sie denn zu diesen imperialen Plänen, die dort Donald Trump nochmal vorgetragen hat? Dieses Zitat, das Gazastreifen als wichtiges Stück Grundbesitz fügt sich ja in seine mehr als zweideutigen Aussagen von der Riviera des Mittleren Ostens, die er dort errichten will. Also Wie glauben Sie, wie ernsthaft ist das alles zu verfolgen, was dort Netanyahu und Trump besprochen haben? Und wie glauben Sie, wird das jetzt in der weiteren Lage des Krieges zwischen Palästina und Israel, wie wird das weiterhin beeinflussen? Glauben Sie tatsächlich, dass man die Palästinenser dann womöglich einfach in andere Länder ansiedeln wird, wie die beiden das jetzt vorhaben? Oder wird da womöglich dann doch der internationale Druck zu groß sein und dies eben aufgrund der internationalen Hysterie oder nicht Hysterie, Empörung, die in dem Fall auch angemessen ist, dann wahrscheinlich doch nicht möglich sein. Also wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Für Donald Trump ist es ein relativ altes Thema, diese Waterfront, die sein Schwiegersohn Kushner also auch schon bei einem Vortrag in Harvard vor 2 Jahren als solche beschrieb. Ja, wir haben das vor ein paar Monaten einmal unter dem Aspekt Terra Territorium besprochen. Also Donald Trump hat einfach das Auge des Immobilienmaklers und er sieht überall eine Immobilie. Und genauso hat er eben auch in dem Gespräch mit Netanyahu wieder von einem wonderful piece of real estate gesprochen. Es ist eine Immobilie. Er sieht nicht die größere Problematik, die ja auch wirklich sehr kompliziert ist. An der haben sich schon viele US-Präsidenten die Zähne ausgebissen. Aber so wie sich das Donald Trump vorstellt, wird es nicht funktionieren. Und auch so wie es sich Netanyahu vorstellt. Vielleicht hier als erste Antwort ein Hinweis auf eine Publikation in Israel gestern, Donnerstag. Es haben 1000 Reservisten der israelischen Streitkräfte einen offenen Brief unterschrieben, namentlich unterzeichnet, ist in einigen israelischen Medien und auf Websites veröffentlicht. Sie sagen in ihrem Pamphlet ziemlich klar, dieser Krieg, den Netanyahu führt im Gaza, Westbank, ist ohne militärische Kriegsziele. Es gibt hier keine militärische Strategie. Es geht ausschließlich um persönliche politische Ziele von Herrn Netanyahu. Diese Reservisten rufen nicht zum Desertieren auf, sie rufen nicht zum zivilen Protest auf. Sie sagen nur als Militärs, das alles macht militärisch überhaupt keinen Sinn. Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Militärs, die gesagt haben, ich beschieße keine zivilen Ziele in der Westbank oder wo auch immer. Die hatten danach sehr, sehr schwere persönliche Folgen in Kauf zu nehmen und ihre Familien wurden geächtet. Also das haben wir unter Elitesoldaten Anfang der Nullerjahre, damalige Intifada und Sharon und so weiter erlebt. Also es ist in gewisser Weise nichts ganz Neues, aber es ist insofern brisant, als immer mehr aufstehen in Israel und sagen, Netanyahu macht ein Massaker nach dem nächsten für seine ganz persönlichen Ziele. Und nicht, das hat nichts mit Israels Sicherheit zu tun. Das heißt, Netanyahu ist nun zwar in Budapest 5 Tage auf Urlaub gewesen, war also umworben von seinem besonderen Freund Premier Orban. Er hat viele besondere Freunde in Europa. Niemand würde sozusagen Netanyahu in irgendeiner Weise auch nur kritisch begegnen wollen. Das hat unter allen EU-Staaten nur Irland bis zu einem gewissen Grad gewagt. Daraufhin wurde der israelische Botschafter abgezogen. Aber ansonsten hat Israel und hat Netanyahu Narrenfreiheit. Inwieweit das in Washington langfristig anhalten wird, wird sich weisen. In dieser beschriebenen Pressekonferenz hat ja Trump auch noch eines ganz interessant gesagt. Er hat auch auf das Handelsdefizit mit Israel hingewiesen er hat gesagt, und außerdem, ihr bekommt von uns Milliarden an Waffen und diesem und jenem. Congratulations, Mr. Netanyahu. Er meinte das, würde ich sagen, ehrlich sarkastisch. Und Trump, bei all seiner grundsätzlichen Israel-Freundlichkeit, denkt schon auch wiederum in Zahlen und Fakten, was bedeutet das für die US-Wirtschaft. Also ich würde nicht ausschließen, dass Trump in naher Zukunft vielleicht auch sagt, genug. Also Israel hat von uns genug Geld bekommen, genug Waffen, es reicht. Netanyahu, wie gesagt, steht zwar auf tönernen politischen Füßen in Israel, aber er führt seine Massaker, weil Krieg ist das keiner, das ist ein Massaker nach dem nächsten, führt er fort. Vielleicht stellen sich noch weitere Kreise der Armee gegen ihn. Bleibt abzuwarten. Mittlerweile gab es auch die Entscheidung des israelischen Höchstgerichts, dass die Entfernung des Shin Bet-Chefs unrechtmäßig war. Also er hat schon noch einige Fronten, heimatliche Fronten zu bewältigen, die ihm aber relativ egal sind. Er ist ein Stehaufmännchen. Und die Lage in Gaza kann man nicht mehr kommentieren. Wir haben seit Ende dieser Feuerpause vom 18. März tausende weitere Tote. Jeder Tag 50 Tote hier, 80 Tote dort. Es sollen noch, ich glaube, 59 Geiseln in Gaza sein, von denen die Hälfte höchstwahrscheinlich mittlerweile tot ist. Alles, was die israelische Öffentlichkeit will, ist, dass diese Geiseln zurückkommen, auch die Leichen der getöteten Verstorbenen. Und es hat sich zeitgleich mit dem Besuch von Netanyahu in Washington auch ein Besuch Macrons in Ägypten und Jordanien abgespielt. Der französische Präsident, der an sich einen Scherbenhaufen in Frankreich hat, auf allen Ebenen, wirtschaftlich wie politisch, sicherheitsmäßig, der reist im Moment also nur mehr als Außenpolitiker durch die Welt und versucht sich auch gerade gegenwärtig sozusagen als der westliche Politiker auf sozusagen in Szene zu setzen, der für die arabische Welt der wesentliche Ansprechpartner sein könnte. Und vielleicht das einzige Interessante von dieser Pomp- und Glamourreise Macrons ist, es wurde ziemlich klar in Angriff genommen, die Verkündigung eines Palästinenserstaates. Diese Anerkennung eines Palästinenserstaates ist ja auch von einigen Staaten bereits erfolgt, auch von einigen westlichen Staaten. Aber inwieweit sozusagen die Proklamation eines unabhängigen Palästinas und Anerkennung durch einen Staat wie Frankreich sozusagen hier politisch etwas verändert, wird sich weisen. Nur das Dilemma ist gewaltig. Ja? Ob eine Friedenskonferenz in Paris, wie Macron jetzt angekündigt hat für Juni, hier etwas ändern wird. Ich bezweifle es leider. Aber aus US-amerikanischer Sicht würde ich mal sagen, hat man kein Interesse an einer weiteren Front, eine weitere Front aufzumachen in dieser Region, egal ob jetzt in Richtung Gaza, wo ja Trump auch verkündet hat vor ein paar Monaten noch, er würde sogar amerikanische Soldaten hinschicken. Das hat dann sein Verteidigungsminister wieder in Abrede gestellt. Oder dort großartig zu investieren. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Die USA haben wirklich andere Prioritäten, falls sie ihre nationale Reindustrialisierung umsetzen wollen.
Ja, und Trump hatte eben auch nochmal betont, dass Israel jetzt in den vergangenen Jahren fast 4 Milliarden US-Dollar bekommen hat. Und das ist natürlich, wir kennen ja Donald Trump ja auch aus den Gesprächen mit Zelensky, da hatte er einen Betrag von 300 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich nicht unbedingt im Sinne von Donald Trump, dass dieser Krieg da ja über mehrere Jahre sich womöglich weiter hinzieht und die USA als Bittsteller, als Geldgeber davon Israel ausgebeutet werden. Aber Frau Kneißl, lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss auch nochmal darauf blicken, was jetzt hier uns in Deutschland erwartet. Denn nach wochenlangen Gesprächen haben sich jetzt die CDU und die SPD auf einen 140-seitigen Koalitionsvertrag verständigt. Die Verhandlungen haben sich jetzt über Wochen hingezogen, da die Parteien ja in zentralen Fragen doch recht weit auseinander lagen, vor allem in den Bereichen Migration, Steuerpolitik und Wirtschaft. Gab es noch erhebliche Differenzen, und beim Thema Migration hat jetzt die neue Große Koalition mit dem angekündigten neuen Kurs noch viele Fragen offen gelassen. Merz kündigte jetzt schärfere Grenzkontrollen und restriktivere Regeln bei der Vergabe von Aufenthaltsrechten an. Die SPD hat sich sehr zurückhaltend geäußert. Der Vorsitzende Lars Klingbeil sagte, Deutschland ist und bleibt ein Einwanderungsland. Und ja, auch außenpolitisch hat sich die Koalition verständigt auf einen klar antirussischen Kurs unter der Überschrift verantwortungsvolle Außenpolitik, geeintes Europa, sicheres Deutschland umreißen CDU und SPD, worauf sich die Deutschen und auch Europa unter einer künftigen Koalition einstellen müssen. Dazu gehört dann auch, dass sie sich weiterhin dazu bekennen, die Ukraine in die NATO aufnehmen zu wollen. Das Festhalten Deutschland ist einer der Kriegsgründe und ist damit für die nächste Legislaturperiode festgeschrieben. SPD und CDU halten auch daran fest, dass die Ukraine durch Waffenlieferungen und durch finanzielle Unterstützung gegenüber Russland in einer sogenannten Position der Stärke versetzt werden soll. Außerdem wird Russland auch zum außenpolitischen Feind erklärt. Im Koalitionsvertrag steht wörtlich geschrieben, die größte und direkteste Bedrohung geht in Europa von Russland aus. Möglichkeit, Streitigkeiten durch Gespräche, durch Diplomatie zu lösen, ist nicht vorgesehen. Das Wort Diplomatie kommt in dem knapp über 140 Seiten starken Dokument kein einziges Mal vor. Frau Kneißl, was erwartet uns denn jetzt in den nächsten 4 Jahren in Deutschland mit Friedrich Merz als Bundeskanzler und dieser schwarz-roten Koalition?
Heinrich Heine, denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht, glaube ich, ist eine Passage. Das fällt mir dazu spontan ein. Friedrich Merz hat einen Fehlstart, den er selbst verursacht hat, nicht nur durch dieses Dokument, sondern in den Gesprächen zuvor ist er ja auch auf SPD-Forderungen eingegangen, die ihm in der CDU-Basis große, große Kritik verursachten. Er hat sich auf Sondervermögen und zukünftige Verschuldung für Generationen eingelassen, die so überhaupt nicht dem CDU-Wähler entsprechen. Und für die er nicht gewählt wurde, das haben ihm ja einige CDU-Politiker auch öffentlich ausrichten lassen. Von den Umfragen her hat mittlerweile die AfD die CDU überholt. Wirtschaftspolitisch wird Merz nicht sehr, sehr viel ausrichten können, weil ich glaube nicht, dass es jetzt in Deutschland zur großen Wende kommt. Dafür ist Merz einfach nicht das Kaliber und er muss auf einen Koalitionspartner Rücksicht nehmen, der eine andere Wirtschaftspolitik traditionell verfolgt. Das heißt, er hat gar nicht das Personal, er hat nicht die politischen Instrumente, um jetzt hier in Deutschland die große Wende in Richtung zu neuem Wirtschaftswunder, neuem Neuanfang zu starten. Es wird ein more of the same sein, es wird ein weiter Wursteln sein vor dem Hintergrund aber der US-Zollproblematik, auch wenn sie jetzt Deutschland vielleicht mal in den nächsten Wochen nicht so treffen wird, aber deutsche Industrie liegt da nieder, das ist ein Faktum. Und das Rückgrat der deutschen Industrie waren die chemische Industrie zum einen und die Automobilindustrie zum anderen. Die chemische Industrie ist mittlerweile abgewandert in weiten Teilen. Die Autoindustrie hat die bekannten hausgemachten Probleme. Die hat nicht Russland verursacht, die haben... hallo? Entschuldige, ich bin da jetzt kurz weg. Ich hab da. Die hat Deutschland selbst verursacht. Und jetzt auch sozusagen mit den möglichen Fluten des deutschen Marktes, auch durch chinesische Autos, wird man sich sehr, sehr schwer tun. Das heißt, das, was ja die Deutschen interessiert, ist, wie geht's weiter mit der Kaufkraft des deutschen Bürgers? Wie geht es weiter mit der Sicherheit? Das sind die beiden wesentlichen Fragen. Und die sind an sich nicht beantwortet und ich glaube, hier wird die Regierung Merz auch nicht liefern können. Also ich sehe eher, ich bin eher pessimistisch, was die unmittelbare Zukunft Deutschlands anbelangt. Und Sie haben aus dem Koalitionsabkommen zitiert auch, man wird sich einsetzen für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Also wie kann man so dämlich sein? Ja, es hat der NATO-Generalsekretär Rutte mittlerweile, ich glaube, 5-mal selbst gesagt, wir haben es nicht vor, die Ukraine aufzunehmen. Der größte NATO-Staat, die USA, haben gesagt, kommt gar nicht in Frage. Aber nein, da stellt sich Herr Merz hin und sagt, wir kümmern uns drum. Also, dass das Wort Diplomatie nicht vorkommt, hat, würde ich mal sagen, auch eine gewisse deutsche Tradition. Verzeihen Sie mir hier die Ironie. Aber als der alte Otto von Bismarck 1871 das erste deutsche Auswärtige Amt gründete, es gab ja vorher kein deutsches Außenministerium, es gibt eine diplomatische Tradition in Italien, es gibt sie in Spanien, es gab sie auch mal in einigen anderen europäischen Staaten, aber nicht in Deutschland, zu keinem Zeitpunkt. Und das sieht man hier einfach auch neuerlich. Also das Erfassen der größeren Zusammenhänge, das Gespür für eine politische, geopolitische Weltsituation, das fehlt in Deutschland. Das hat offenbar immer gefehlt. Und das zeigt sich jetzt an diesen Koalitionsabkommen offenbar neuerlich sehr klar.
Ja, und was sich auch erneut hier in Deutschland zeigt, dass wir zumindest, was die Entwicklung in den letzten Jahren angeht, nicht unbedingt das liberalste Land sind, wenn es um Satire und Kabarett geht. Denn das Amtsgericht in Bamberg hat jetzt am Montag erstmals in der deutschen Nachkriegsgeschichte einen Journalisten für ein satirisches Bild zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. 7 Monate auf Bewährung werden es sein. Das Ganze droht jetzt dem Herausgeber und Chefredakteur des Deutschlandkuriers David Bendels. Ihm wurde ein satirisches Meme von Nancy Faeser, der noch Innenministerin, zum Verhängnis, für das er dann im Falle einer Wiederholung oder eines anderen Verstoßung 7 Monate ins Gefängnis muss. Zur Anwendung kam dabei in der letzten Legislaturperiode eingeführte Majestätsbeleidigungsparagraf 188 des deutschen Strafgesetzbuches. Bendels Verbrechen ist eine satirische Fotomontage, die das gestörte Verhältnis von Nancy Faeser zur Presse- und Meinungsfreiheit auf die Schippe nimmt. Auf diesem Meme war Faeser mit einem Plakat zu sehen, auf dem steht: Ich hasse die Meinungsfreiheit. Und Prozessbeobachtern zufolge hat der Amtsrichter auch während der mündlichen Urteilsbegründung Bendel, also den Journalisten, aufgefordert, sich bei Nancy Faeser schriftlich zu entschuldigen. Faeser hatte den Fall angezeigt und Strafantrag gegen den presserechtlich Verantwortlichen gestellt, weshalb es den Chefredakteur und Herausgeber der Zeitung traf. Frau Kneißl, was sagen Sie denn zu diesen verstörenden Entwicklungen in Deutschland, dass jetzt mittlerweile nicht nur einfache, in Anführungsstrichen, Bürger hier für Memes und satirische Karikaturen im Internet verhaftet werden? Das Bamberger Amtsgericht hatte übrigens noch als Randnotiz angeführt, bereits im November letzten Jahres für Schlagzeilen gesorgt, als sie in dieser sogenannten Schwachkopf-Affäre einen 64-jährigen Rentner verurteilt haben. Er hatte damals auf Twitter ein Meme geteilt, in dem ein Bild von Wirtschaftsminister Robert Habeck mit dem Schriftzug Schwachkopf Professional versehen worden war. Also was sagt das über den Zustand des deutschen Staatswesens, der deutschen liberalen Demokratie aus, wenn hier mittlerweile Journalisten verurteilt werden, wenn sie satirische Memes über Social Media teilen?
Ja, es ist ein Spiegel eines Deutschlands, eines Rechtsstaates, das bereits verstorben ist. Also als ich mein Buch schrieb, Requiem für Europa, ging es mir vor allem um den Verlust des Rechtsstaates. Und die Beispiele, die Sie gerade gebracht haben, sind verstörend. Sie haben aber ähnliche Beispiele auch aus Österreich. Also es gab hier bereits vor, das glaube ich jetzt 3 Jahre her, dass Personen, die ein Posting, ich weiß nicht mehr, was auf Facebook oder Twitter teilten, das waren insgesamt 3600-fach geteilt, dass die Frau des damaligen Bundeskanzlers Nehammer einen bestimmten Posten hätte, wo sie gemeint hat, sie hätte nicht diesen Posten. Es ging nur um eine Fehldarstellung, eine faktische Fehldarstellung. Es war kein Angriff auf eine Person. Damals wurden 3600 Personen zu einer Geldstrafe verurteilt. Aufgrund des Teilens eines gewissen Postings. Und wir haben einen österreichischen Bundespräsidenten, der mehrfach Personen verklagt hat, die beispielsweise auf sozialen Netzwerken schrieben, er würde sich nicht an die Verfassung halten, als es damals um die Frage ging, wer wird mit der Regierungsbildung beauftragt. Und die Liste ist lang. Wir haben Herrn Habeck, wir haben Herr Frau Baerböck, die eben auch im Amte befindlich Personen klagten, diese ihre Anwälte in Auftrag gaben, wobei natürlich auch immer wieder auch anzumerken ist, dass wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber dass wahrscheinlich diese Rechtsverfahren und die Anwaltskosten aus einer Parteikasse wahrscheinlich gezahlt werden für diese Personen, nicht aber für die Privatpersonen, die sich gegen derartige Anschuldigungen sozusagen dann ihren Rechtsweg sozusagen selbst finanzieren müssen. Und das alles sind natürlich auch sehr, sehr fragwürdige Dinge, weil vom Rechtsstaat bleibt wenig übrig. Und die, wenn man dem gegenüberstellt, die Tatsache, dass der deutsche Rechtsstaat unfähig ist, abgelehnte, straffällig gewordene Asylwerber auf dem Rechtswege entweder in Haft zu nehmen oder außer Landes zu bringen, aber sehr wohl Zeit und Muße findet, um sich mit diesen Anliegen auseinanderzusetzen, einer Innenministerin, dann liegt da vieles schief, ja? Also, daher der Rechtsstaat in Europa und in Deutschland und in Österreich im Besonderen ist verstorben. Der ist neu aufzubauen, ja? Das ist, aber nichtsdestotrotz stellen sich Deutsche und Österreicher und EU-Kommissionsangehörige hin und erklären dem Rest der Welt, wie man Zivilgesellschaft und Rechtsstaat aufbaut. Also das ist ja, das setzt ja dem Ganzen sozusagen den absoluten Hohn auf. Aber es ist eine äußerst brisante Situation, weil ohne Rechtsstaat, ich sage immer, eine Rezession, eine Energiekrise, kann man überwinden. Aber der Verlust des Rechtsstaates ist tödlich.
Mhm. Frau Kneißl, zum Abschluss klare Worte hier über die rechtsstaatlichen Zustände in Deutschland und in Europa. Haben Sie vielen Dank, wie immer, für Ihre Zeit, für die sehr spannenden Ausführungen. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, wünsche Ihnen ganz viel Kraft und Freude bei Ihren Besuchen jetzt in St. Petersburg und in Nowgorod. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden, Frau Kneißl, und bin gespannt, was dann auf der Tagesordnung stehen wird.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen und all unseren Zuhörern einen hoffentlich angenehmen und guten Frühlingssonntag. Palmsonntag ist er, glaube ich.
Genau, Palmsonntag, den wünsche ich Ihnen auch, liebe Zuschauer, eine schöne Vor-Ostern-Zeit. Nächstes Wochenende ist dann ja auch Ostersonntag, Karfreitag. Bis dahin bleiben Sie wohl auf, machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.